Ein Mann steht vor einem Kühlschrank. Es ist nicht sein Kühlschrank. Aber er hat Durst und hofft, eine Cola darin zu finden. Als er die Tür öffnet, kommt ihm kalter Dampf entgegen. So viel, dass er erstmal kaum etwas sehen kann. Nachdem der Dampf verflogen ist, kann er langsam die Umrisse dessen erkennen, was sich in diesem Kühlschrank befindet. Aber es ist nicht das, was er erwartet hat. Er bleibt mit weit aufgerissenen Augen vor der offenen Tür stehen, als wäre er im wahrsten Sinne eingefroren. Genau wie das, was er da vor sich sieht. Denn zum Entsetzen des Mannes findet er keine Cola, sondern einen Kopf. Einen abgetrennten, eingefrorenen Kopf. Und das Allerschlimmste ist, das blasse Gesicht, das er da vor sich im Kühlschrank liegen sieht, das kommt ihm bekannt vor. Er hat diesen Typen erst 2 Tage zuvor gesehen, lebendig. Jetzt ist alles Leben aus seinen Gesichtszügen gewichen. Und der Mann, der ihn entdeckt hat, spürt sofort, dass dieser Fund der Beginn von etwas Großem ist. Aber er hat zu diesem Zeitpunkt noch keine Ahnung, wie groß. Später wird die ganze Welt über das berichten, was auf den abgetrennten Kopf folgen wird. Und selbst der zu diesem Zeitpunkt amtierende US-Präsident Barack Obama wird nicht nur persönlich involviert sein, sondern sogar selbst in ernsthafter Gefahr schweben. Von Studio Bummens. Ein True Story Podcast. Unfassbare Geschichten übers Leben, den Tod und alles dazwischen. Eigentlich zu strange, zu schlimm und manchmal auch zu schön, um wahr zu sein. Mein Name ist Lotti und ich heiße euch herzlich willkommen. Plothaus. Elvis, Obama, die Organe und das Gift. Ich bekomme von euch ja tollerweise immer wieder Vorschläge mit Geschichten, die ich dann erzählen soll. Ihr schickt mir die bei Instagram oder schickt die auch direkt an Plothaus, was super ist. Macht das unbedingt gerne weiter. Ich muss zugeben, bislang habe ich noch keinen dieser Vorschläge hier umgesetzt, aber das wird in Zukunft definitiv auch mal passieren. Heute werde ich allerdings wirklich einen Vorschlag nehmen, den mir eine ganz besondere Person geschickt hat. Und wir hören uns dazu mal eine Sprachnachricht zusammen an.
Ja, hallo, liebe Lotti, hier ist Mama. Ich bin auf einen Fall aufmerksam geworden, der vielleicht was wäre für dein Plothaus-Podcast. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber der ist sehr spannend und ich glaube, der könnte auch passen, ja. Der spielt in Amerika und da spielt auch Musik eine große Rolle. Und um zwei Menschen, die so eine Fehde miteinander haben, dass das ganz schlimme Folgen am Ende hat. Ja, also vielleicht beliest du dich mal da rein in diese Thematik und vielleicht passt es ja dann, würde ich mich freuen. Okay, liebe Grüße, tschüss.
Wie ihr euch vielleicht gedacht habt, das war meine Mama, die nämlich im positiven Sinne eine sehr große Mitschuld daran trägt, warum ich mich so doll für True Crime, aber auch generell für spannende Geschichten interessiere. Und sie schickt mir wirklich seit Jahren immer wieder Empfehlungen für Bücher, für Serien oder für Dokus. Und diese Empfehlung, die ihr gerade gehört habt, die hat sie mir geschickt, als ich jetzt gerade erst mit Leon in unserem kleinen Neujahrsurlaub war und eigentlich wirklich gesagt habe, ich will auf gar keinen Fall arbeiten und auch so Dokus gucken und darüber nachdenken, ob das was für Plothaus sein könnte, ist ja auch eine Art von Arbeit. Aber dann, muss ich ehrlich sagen, hat mich diese Geschichte so neugierig gemacht, dass ich mir doch sofort die Doku angeguckt habe, dass ich mich da doch sofort in dieses Rabbit Hole reinbegeben habe und ich wusste, das muss die erste Solo-Folge für das Plothaus im Jahr 2025 werden. Also habe ich dann doch gearbeitet, aber es war natürlich auch mit Vergnügen verbunden, denn diese Geschichte, und das werdet ihr noch merken, ist zum Glück vielleicht nicht so schwer wie andere Solo-Folgen, die wir hier schon gehört haben, sondern da passieren sehr, sehr, sehr kuriose Dinge. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass viele von euch die Doku jetzt auch schon gesehen haben. Die ist halt gerade erst rausgekommen und ist eben bei Netflix. Und viele Leute sind ja auch wie ich oder meine Mama und stürzen sich sofort auf alles, was sie da finden können. Aber ich werde natürlich versuchen, das an manchen Stellen nochmal ein bisschen anders zu erzählen oder hier und da auch noch Aspekte mit reinzubringen, die man da vielleicht nicht gehört oder gesehen hat. Und ich finde, selbst wenn sich Dinge wiederholen, ist diese Story, glaube ich, so absurd, dass man sie sich sogar mehrmals anhören kann. In diesem Sinne nochmal danke, Mama, für den tollen Tipp. Und wir gehen jetzt alle zusammen rein. Und zwar in eins der wichtigsten Gebäude der Welt. Es ist der 17. April 2013, ein milder Frühlingsmorgen in Washington, D.C. Wir befinden uns im Weißen Haus. Und dort drin ist gerade richtig die Hölle los. Nur wenige Stunden zuvor hat man nämlich eine Postsendung für den Präsidenten abgefangen. Und die hätte tödlich enden können. Eigentlich war das Ganze auf den ersten Blick nur ein unscheinbarer, handschriftlich adressierter Brief. Aber Post für den Präsidenten wird natürlich immer routinemäßig überprüft, aber zu diesem Zeitpunkt noch viel akribischer als sowieso schon. Denn gerade mal 2 Tage vorher wurde ein Anschlag auf den Boston-Marathon verübt. Wahrscheinlich erinnert ihr euch noch daran, bei dem 3 Menschen ums Leben gekommen sind und über 260 schwer verletzt wurden. Im Weißen Haus sind also eh alle in erhöhter Alarmbereitschaft, aber jetzt ist endgültig die Hochsicherheitsstufe ausgerufen worden. Denn tatsächlich gab es bei diesem einen Brief, persönlich an Barack Obama adressiert, einen Treffer. Man hat darin ein beunruhigendes Pulver entdeckt. Daraufhin wurde natürlich sofort der Secret Service eingeschaltet, es wurden Proben entnommen und zur Analyse in ein Labor geschickt. Im Weißen Haus wird daraufhin eine Pressekonferenz einberufen. Und da hören wir mal rein.
As you saw from a statement from the FBI as well as a statement from the United States Secret Service, there was a letter sent to, addressed to the President, that at a off-site, a mail facility, was noticed to have contained a suspicious substance and tests were undertaken. The FBI has the lead in that investigation, of course, and has said in its statement that they will be conducting further tests to determine what the nature of the substance is. Of course, there was another letter, as you know, sent or detected by Capitol Police that was sent to a United States senator. That also has been is a subject of the investigation by the FBI. And for more information about these matters, I refer you to the FBI. The President, I'm sure you'll ask this, the President has, of course, been briefed on these letters. He was briefed last night and again this morning. And as the President said, we will find out who did this, we will find out why, and we will bring those responsible to justice.
Also ich werde jetzt nicht alles komplett übersetzen, aber was jetzt, glaube ich, so das Wichtigste nochmal war, der Präsident wurde natürlich informiert, die Untersuchungen laufen noch, das FBI ist da dran. Es gibt noch einen weiteren Brief, der an einen Senator geschickt wurde und der Präsident hat auch gesagt, wir werden herausfinden, wer dahinter steckt und wir werden die Personen oder Personen natürlich zur Rechenschaft ziehen. Kurze Zeit später sind dann auch tatsächlich die Untersuchungsergebnisse da. Es handelt sich bei der verdächtigen Substanz um Rizin. Von Rizin habt ihr bestimmt auch schon mal gehört, aber nochmal zur Einordnung. Das ist ein tödliches Gift, das in der Vergangenheit schon mehrfach für Anschläge genutzt wurde, weil es eine hohe Toxizität aufweist. Und es ist dadurch eben auch ein bevorzugtes Mittel für biochemische Attentate. Rizin lässt sich übrigens aus den Samen des Rizinusbaums gewinnen, genau wie Rizinusöl, aber nicht erschrecken, weil viele haben das bestimmt schon mal benutzt. Das wird in der Kosmetikindustrie verkauft, kann man sich als Öl überall so hinschmieren, wo man halt Bock hat. Aber Rizinusöl ist natürlich ungefährlich, Rizin aber eben nicht. Das blockiert die Proteinproduktion im Körper und führt damit zum Zelltod. Eine Rizinvergiftung zeigt ihre Symptome aber erst nach gewisser Verzögerung. Es kann zu starkem Fieber kommen, einem Absinken des Blutdrucks. Man kann aber auch eine beschleunigte Herzfrequenz bekommen, Erbrechen oder blutigen Durchfall. Und diese Beschwerden können schwerwiegende Folgen haben, wie zum Beispiel das Versagen des zentralen Nervensystems, der Nieren, der Leber oder auch anderer lebenswichtiger Organe. Zusätzlich kann Rizin die Atemwege lähmen. Der Tod durch Organversagen oder einen Herz-Kreislauf-Schock tritt in der Regel innerhalb weniger Tage ein. Und bereits wenige Milligramm können einen Menschen töten. Es gibt auch kein bekanntes Gegenmittel. Also Rizin ist schon wirklich sehr, sehr, sehr gefährlich. In Washington herrscht deswegen jetzt natürlich große Anspannung. Sicherheitsprotokolle werden verschärft. Die Mitarbeiter werden auf mögliche Symptome einer Vergiftung hin überwacht. Und wir haben ja gerade schon gehört, dass Barack Obama informiert wurde. Natürlich, denn schließlich wurde offenbar mit diesem Brief ein Mordanschlag auf ihn verübt. Der soll in der Situation aber relativ entspannt reagiert haben, obwohl man eben sagen muss, wäre dieser Umschlag unter irgendwelchen Umständen durchgerutscht und doch bei Obama auf dem Tisch gelandet, hätte das definitiv tödlich enden können. Er versammelt sein engstes Beraterteam in einer Sitzung hinter verschlossenen Türen, betont er dann nochmal die Notwendigkeit, dass alle Ruhe bewahren, aber er sagt eben auch mit bestimmter Stimme, wir müssen herausfinden, wer hinter diesem Angriff steckt. Und genau das ist jetzt natürlich auch das Hauptanliegen der FBI und Secret Service Agenten. Die koordinieren gemeinsam ihre Einsätze, um den Ursprung dieser Briefe zurückverfolgen zu können. Und das ist insofern gar nicht so schwierig, da der Attentäter eine Botschaft hinterlassen hat. Und die lese ich euch jetzt mal übersetzt vor. Vorher wollte mir niemand zuhören. Es gibt immer noch fehlende Teile. Vielleicht habe ich jetzt Ihre Aufmerksamkeit. Auch wenn das bedeutet, dass jemand sterben muss. Das muss aufhören. Wenn man ein Unrecht sieht und es nicht aufdeckt, wird man zum stillen Teilhaber. Ich bin KC und ich bestätige diese Nachricht. Nun wollen natürlich alle wissen, wer ist KC? Nicht nur Barack Obama und das Weiße Haus, sondern auch der republikanische Senator Roger Wicker aus Mississippi, der den gleichen seltsamen und hochgefährlichen Brief erhalten hat, und auch eine Richterin namens Sadie Holland, bei der ein dritter Brief auftaucht. Sie kommt ebenfalls aus Mississippi, um genau zu sein, aus Tupelo. Falls ihr euch jetzt zurecht fragt, Tupelo, noch nie gehört, wo ist das denn? Kann ich euch sagen, das ist eine Kleinstadt im Nordosten Mississippis mit nicht mal 40.000 Einwohnern. Und das wird der Ort sein, an dem Barack Obama und der Rest der Welt Antworten darauf bekommen wird, wer ihn töten wollte und vor allen Dingen warum. Und deswegen begeben wir uns jetzt alle zusammen nach Tupelo und ich lese euch mal vor, was auf der offiziellen Website der Stadt steht. Zitat: Vom Geburtsort einer internationalen Ikone und einem der meistbesuchten Nationalparks des Landes bis hin zu einem einzigartigen Büffelpark passieren hier ständig Dinge, von denen sie dachten, dass sie in einer Kleinstadt wie Tupelo niemals passieren könnten. Und ich würde behaupten, der letzte Satz, dass dort Dinge passieren, von denen man dachte, dass sie niemals passieren könnten, ist überaus zutreffend. Ich habe euch ein Bild von Tupelo mitgebracht. Das könnt ihr euch wie immer unter Plothouse Podcast bei Instagram angucken. Obwohl man zugeben muss, auf diesem Bild sieht man jetzt gar nicht allzu viel von der Stadt an sich. Aber trotzdem sagt das Foto sehr viel über Tupelo aus. Denn wir sehen ein paar Gebäude im Hintergrund, aber im Vordergrund das Wichtigste, nämlich ein Denkmal. Eine lebensgroße Bronzestatue von der bereits eben erwähnten internationalen Ikone. Es handelt sich dabei um Elvis Presley. Der ist nämlich am 8. Januar 1935 in Tupelo geboren worden. Und wie wir alle wissen, ist Elvis Presley eine der einflussreichsten Figuren in der Musikgeschichte geworden. Und das macht sein Geburtsort bis heute für viele zu so einer Art Pilgerstätte. Wirklich alles in Tupelo dreht sich um Elvis. Es gibt natürlich ein Elvis-Museum. Man kann das Original-Elternhaus, in dem er geboren und aufgewachsen ist, besichtigen. Neben weiteren Elvis-Bronze-Statuen findet man wirklich auch überall Elvis-Street-Art und Gedenktafeln. Außerdem kann man eine Elvis-Tupelo-Driving-Tour buchen, die einen an 14 wichtige Orte seines Lebens bringt. Zum Beispiel die Schule, auf die er gegangen ist, die Kirche, die er mit seinen Eltern besucht hat, oder das American Diner, inklusive der Originalkabine, in der er mit seinen Freunden gesessen hat, Oder der Eisenwarenladen, in dem seine Mutter ihm mit 11 Jahren seine erste Gitarre gekauft hat, obwohl er, by the way, eigentlich lieber eine Waffe haben wollte. Oder das Kino, in dem er seinen ersten Kuss bekommen hat. Und selbstverständlich gibt's in Tupelo auch ein jährliches Elvis-Festival. Eines der wichtigsten Programmpunkte dieses Festivals ist die Ultimate Elvis Tribute Artist Competition, bei der Elvis-Imitatoren aus der ganzen Welt gegeneinander antreten. Und vielleicht könnt ihr euch das jetzt schon denken, an kaum einem anderen Ort auf der Welt gibt's so viele Elvis-Imitatoren wie in Tupelo selbst. Es gibt dort wirklich Elvisse in allen Altersklassen und aus allen beruflichen Schichten. Und all diese Elvis-Imitatoren kann man natürlich auch ganz unabhängig vom Festival für Veranstaltungen aller Art buchen. Und manche von ihnen werden auch selbst ziemlich berühmt. Einer von ihnen ist Paul Kevin Curtis. Wir bleiben aber heute mal nur bei Kevin Curtis. Und so viel sei schon mal gespoilert. Er wird am Ende dieser Geschichte wohl der bekannteste Elvis-Imitator aus Tupelo sein, aber nicht unbedingt wegen seiner Auftritte. Werbung. Ich freue mich sehr über unseren heutigen Werbepartner Squarespace. Und ich habe euch ja schon in den letzten Wochen erzählt, dass ich gerade an einer eigenen Plothouse-Webseite arbeite. Ich bin immer noch fleißig dran, vor allen Dingen auch, weil es aus der Community hier wirklich viel Feedback dazu gab, dass einige von euch kein Instagram haben und deswegen die Fotos zu den Episoden nicht sehen können. Das ist gerade ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich überlege, wie ich die Galerien am besten auf der neuen kommenden Plothouse-Website hochladen kann, damit ihr wirklich alle Zugriff habt. Versprochen, ich arbeite daran. Wirklich jeder Mensch soll diese Bilder sehen können. Falls ihr also jetzt schon nach der Seite googelt, ihr seid noch ein bisschen zu früh dran. Das Ganze ist noch in Arbeit. Das braucht noch Zeit, bis es online geht. Es ist jetzt gerade ein großes Projekt, aber deswegen freue ich mich auch umso mehr, dass unser heutiger Werbepartner Squarespace das Ganze für mich so leicht und locker easy macht, wie es nur geht. Und solltet ihr euch in einer ähnlichen Situation befinden und auch gerade Bock haben, eine Website zu bauen, dann kann ich euch mal ein bisschen erzählen, wie ich mit Squarespace überhaupt losgelegt habe. Zuallererst habe ich mich natürlich registriert und eine Domain gesichert, plothousepodcast.de. Wie gesagt, noch nicht online. Wenn das jetzt in eurem Fall ein bisschen schwieriger ist, weil ihr noch nicht genau wisst, was wollt ihr eigentlich für eine Domain, dann hat Squarespace einen richtig coolen Business-Namensgenerator. Ihr gebt da einfach eure Idee oder euer Produkt ein und die KI schlägt euch passende Namen vor. Sogar ein Logo kann man sich da gestalten lassen. Ich finde das auf jeden Fall richtig, richtig praktisch. Mit meiner Domain ging es dann direkt weiter. Ich habe auf Website erstellen geklickt und wurde dann gefragt, worum es auf der Seite geht. Auch das ist super hilfreich, weil Squarespace dann mit den Infos passende Templates vorschlägt. Und falls ihr über eure Website Produkte wie zum Beispiel Online-Kurse oder Merch verkaufen wollt, nach Merch werde ich hier übrigens auch schon gefragt in Bezug auf Plothouse, gucken wir auch mal, ob wir das dann hier später so mit der Website und so weiter verbinden können. Aber um mich geht's ja gar nicht. Wenn ihr das auch machen wollt, dann könnt ihr das ganz easy hinter eine Paywall setzen, einen Preis festlegen und entscheiden, ob es eine Einmalzahlung oder ein Abo sein soll. Und zack, schon könnt ihr mit dieser Website auch noch Geld verdienen. Nach diesen ersten Schritten hatte ich dann 2 Optionen, die ihr dann auch habt. Entweder nehme ich ein Designer-Template oder lasse mithilfe eines Squarespace-Design-Kits eine personalisierte Website erstellen. Das geht über ein interaktives System, das euch Fragen stellt und dann eine Website genau passend zu eurer Marke oder Ästhetik zusammenstellt. Das klingt fast ein bisschen zu schön, um wahr zu sein, aber das passiert wirklich und das funktioniert. Ich habe mich für die Designer-Templates entschieden und sogar ein Thema speziell für Podcasts gefunden. Also wirklich absolut perfekt für mein kleines Plothouse-Podcast-Projekt hier. Es gibt so viele Möglichkeiten, die Seite individuell anzupassen. Und falls man mal nicht weiterkommt, gibt's einen Einrichtungsleitfaden, in dem wirklich alles erklärt wird. Also Squarespace hilft einem wirklich Schritt für Schritt und ihr könnt euch am Ende die Website eurer Träume basteln. Wenn ihr jetzt auch Lust bekommen habt, eure eigene Seite zu starten, dann habe ich was für euch unter squarespace.com/plot10. Squarespace, also Squarespace.com www.fbi.com/plot10, Plot als Wort und 10 als Zahl, könnt ihr eine kostenlose Probephase starten. Und wenn ihr bereit seid, live zu gehen, dann spart ihr mit meinem Rabattcode PLOT10. Alles groß, alles zusammen, PLOT als Wort, PLOT und 10 als Zahl, 10% auf den Kauf einer Website oder Domain. Ich bin ganz gespannt auf eure Webseiten. Ich freue mich darauf, was bei euch rauskommt. Und ich bin ganz gespannt, wenn ich euch dann hoffentlich bald endlich die Plothouse-Website zeigen kann. Aber ein bisschen dauert's noch. Aber es wird toll, versprochen. Werbung Ende. Aber wir fangen mal von vorne an. Es ist definitiv kein Wunder, dass Kevin Curtis Elvis-Imitator geworden ist. Seine Mutter Eloise hat den King of Rock'n'Roll höchstpersönlich bei einem Auftritt in Louisiana getroffen. Das war 1954 und sie hat dort nicht nur seine Nummer abgestaubt, sondern auch noch einen kleinen Kuss bekommen. Sie soll später sogar immer wieder mit ihm telefonischen Kontakt gehabt haben, vor allen Dingen, wenn es Elvis nicht gut ging. Da hat er Eloise angerufen und dann haben die beiden am Telefon gebetet. Zumindest erzählt sie das so. Ob es jetzt stimmt, das wissen wir nicht genau. Aber man kann auf jeden Fall sagen, die beiden wichtigsten Dinge in Eloise' Leben sind wirklich Jesus und Elvis. Jede einzelne Ecke in ihrer Wohnung ist ausgeschmückt mit Bildern, Plakaten oder Figuren, alles rund um den King. Und genau diese Begeisterung gibt sie auch an ihre 4 Kinder weiter. Irgendwann fängt sie dann auch an, einen ihrer Söhne den kleinen Elvis zu nennen. Und das ist Kevin. Kevin kann nämlich ziemlich gut singen und tanzen. Deswegen fährt sie dann auch mit ihm nach Memphis, um maßgeschneiderte Elvis-Kostüme zu kaufen, die sie wirklich mit einem extra aufgenommenen Bankkredit von fast $4,000 bezahlt. Und so kommt es, dass Kevin mit gerade mal 6 Jahren seinen ersten Elvis-Contest gewinnt. Und ab da gibt's in seinem Leben eigentlich auch wirklich nichts anderes mehr. Kevin gilt tatsächlich auch so ein bisschen als Wunderkind der Elvis-Imitatoren-Szene. Und das bleibt dann auch so, als er ein junger Erwachsener ist. Kevin gewinnt insgesamt 15 Talentwettbewerbe als Elvis. Und vom 18-jährigen Kevin als Elvis zusammen mit seiner Mutter Eloise können wir uns ein Bild angucken, das tatsächlich auch bei ihr ganz groß im Wohnzimmer hängt. Da sieht man die zwei nach einem Auftritt. Kevin hat natürlich wie immer ein maßgeschneidertes Elvis-Kostüm mit einem aufwendig verzierten Oberteil und weiten Schlaghosen an. Und man könnte jetzt sagen, dass er vielleicht nicht unbedingt aussieht original wie Elvis mit dieser bekannten Tolle oder diesen extremen Koteletten. Aber bei Kevin geht's vorrangig auch um seine Stimme. Wir hören mal in einen seiner damaligen Live-Auftritte aus dieser Zeit rein. Kevin wirklich gerade mal Anfang 20 oder so, als man ihn da singen hört. Und ich finde, dafür klingt es doch schon sehr, sehr doll nach Elvis und auch generell nach jemandem, der ganz gut singen kann. Kevin hat aber nicht nur eine gute Stimme und kann sich bewegen wie Elvis. Er ist auf der Bühne auch extrem charmant. Er flirtet mit dem Publikum, vor allen Dingen mit den Frauen. Man konnte bei dem Live-Mitschnitt gerade im Hintergrund auch kurz so ein bisschen hören, wie das Publikum so leicht angefangen hat zu jubeln. Das war in dem Moment, als Kevin einer Frau in der ersten Reihe seinen Schal überreicht hat. Er spielt super gerne damit, der verführerische Elvis zu sein. Ich habe da auch Videos gefunden, in denen er 80-Jährige, die im Publikum sitzen, ganz wuschig macht. Und ja, das ist auf jeden Fall auch Teil seines Erfolges als Elvis-Imitator. Das ändert sich dann auch nicht, als er mit Mitte, Ende 20 seine Freundin Laura heiratet und mit ihr in den nächsten 10 Jahren 4 Kinder bekommt. In diesen Jahren schafft es Kevin 7-mal ins Finale des weltweit wichtigsten Elvis-Imitatoren-Contest. Und dann nimmt sein Elvis-Game noch mehr Fahrt auf, als sein großer Bruder Jack, der eigentlich Versicherungsvertreter ist, sich ebenfalls entscheidet, nebenbei als Elvis-Imitator aufzutreten. Ich habe mein Bild mitgebracht von Jack Curtis, der versucht jetzt eben auch das Ganze zu verbinden und sowas wie der singende Versicherungsvertreter Elvis zu sein. Und er schaltet wirklich Werbeanzeigen auf riesigen Billboards. Davon könnt ihr euch jetzt, wie gesagt, bei Plothouse Podcast bei Instagram mal ein Bild angucken. Am Anfang findet Kevin das zugegeben nicht ganz so prickelnd, dass sein Bruder jetzt auch Elvis-Imitator ist, weil er natürlich Angst hat, seinen eigenen Superstar-Status in Tupelo an seinen Bruder zu verlieren. Aber er macht dann einfach das Beste daraus. Er hat nämlich eine grandiose Idee. Die beiden spielen jetzt als Duo unter dem Namen Double Trouble eine ganz besondere Tribute-Show, in der sie einerseits den jungen Elvis und den aus der Vegas-Ära zusammen auf die Bühne bringen. Sie sind somit der erste Bruder-Elvis-Act der Welt. Und mit Double Trouble schaffen es die zwei sogar regelmäßig ins lokale Fernsehen. Kevins Frau Laura steigt dann auch noch ins Team mit ein und wird Background-Sängerin für die beiden. An sich läuft das Elvis-Business vor allen Dingen durch Double Trouble jetzt ziemlich gut, aber um die Familie wirklich mit 4 Kindern gut über die Runden zu bringen, fehlt eine zusätzliche Sicherheit und Konstante. Und deswegen gründet Kevin, der gelernter Hausmeister ist, die Reinigungsfirma The Cleaning Crew und wird dann, wie sein Bruder, der singende Versicherungsvertreter ist, sowas wie der singende, putzende Hausmeister Elvis von Tupelo. Von Kevin im Elvis-Kostüm bei der Arbeit als Reinigungskraft können wir uns ein Bild angucken. Auch das packe ich natürlich in die Galerie. Neben ihm sieht man so einen großen Reinigungswagen mit Putz- und Wischutensilien, aber er ist natürlich standesgemäß im Elvis-Outfit gekleidet. Und dieses neue Unternehmen läuft dann auch ziemlich gut. Kevin hat bald 2 Angestellte, aber er reinigt auch weiterhin selbst, zum Beispiel in Bürogebäuden. Und seit neuestem ist er auch im North Mississippi Medical Center, dem größten Krankenhaus in Tupelo, wo er die Böden poliert. Bis zu diesem Zeitpunkt ist das Leben von Kevin Curtis tatsächlich glücklich und zufrieden. Er spricht sogar vom amerikanischen Traum. Er hat seine Frau, seine Kinder, seine Shows, seinen Job. Aber dann kommt der 17. Dezember 1999. Dieser Tag verändert alles. Kevin, der normalerweise für die Reinigung in der Notaufnahme zuständig ist, wird ausnahmsweise in die Leichenhalle des Krankenhauses gerufen, da dort eine riesige Blutlache ein Abflussrohr verstopft. Eine halbe Stunde schrubbt Kevin da jetzt also Blut und, sorry, dass ich das so sage, aber er hat das selbst so beschrieben, Eingeweide weg und versucht, dieses Rohr frei zu bekommen. Ihm ist unter seinem Putzanzug irgendwann extrem heiß, er hat kein Wasser dabei und das dringende Bedürfnis, was zu trinken. Am liebsten eine Cola. Kevin guckt sich um und entdeckt nun einen großen Kühlschrank. Und bei dem denkt er sich, ja, das könnte doch bestimmt der Kühlschrank für die Mitarbeitenden sein, in dem sich Getränke befinden. Und vielleicht kommt euch das jetzt irgendwie ein bisschen bekannt vor. Denn das ist genau der Moment, von dem wir im Intro gehört haben. Ein Mann will eine Cola trinken und entdeckt stattdessen in einem Kühlschrankregal einen abgetrennten Kopf. Und dieser Mann ist eben Kevin Curtis. Man könnte ja jetzt auf den ersten Blick sagen, na ja, was ist denn daran jetzt so besonders? Er befindet sich halt in der Leichenhalle. Da ist es ja jetzt nicht unbedingt etwas Außergewöhnliches, menschliche Überreste in einem Kühlfach zu finden. Aber was ihn besonders irritiert, ist die Tatsache, dass er genau diesen Mann nur 2 Tage vorher ziemlich fit in der Notaufnahme sitzen sehen hat. Der Kopf ist übrigens auch nicht alles, was Kevin entdeckt. Er sieht auch einen in Plastik eingewickelten Arm und ein Bein, jeweils mit einem Strichcode. Und der gesamte untere Teil des Kühlschranks besteht aus Füßen, Händen, Augen und einem Gehirn. Und im oberen Fach liegt dieser abgetrennte Kopf. Kevin Curtis hat bei diesem Anblick direkt ein seltsames Gefühl. Und deswegen erzählt er später auch Kollegen von dem, was er da in diesem Kühlfach gesehen hat. Manche sagen, er soll sich keinen Kopf machen, im wahrsten Sinne des Wortes. In einer Leichenhalle werden nun mal Leichen aufbewahrt. Aber so richtig skeptisch wird Kevin dann eigentlich erst am nächsten Tag. Da wird er nämlich vom Direktor des North Mississippi Medical Center ins Büro zitiert. So ein Vier-Augen-Gespräch mit dem obersten Boss des Krankenhauses ist ja an sich schon unangenehm genug, aber obendrauf liegen dort mehrere Dokumente, sorgfältig geordnet, zum Unterschreiben für ihn bereit. Darin heißt es, Curtis hätte sich ohne Erlaubnis unbefugt in einem gesperrten Bereich des Krankenhauses aufgehalten. Als Konsequenz werde er nun ohne Bezahlung suspendiert, bis der Vorfall vollständig geklärt sei. Und seine Aussagen darüber, was er angeblich gesehen haben will, würden nicht der Wahrheit entsprechen. Für Curtis ist sofort klar, das wird er auf gar keinen Fall unterschreiben. Er hat nur seinen Job gemacht und er wurde genau in diesen Bereich geschickt, um sauber zu machen. Und genau das spricht er jetzt auch laut aus. Und er wirft dem Krankenhausdirektor vor, das alles hier gerade hätte nur mit seiner Entdeckung zu tun. Aber bevor er weitere Argumente aussprechen kann, tätigt der Direktor einen Anruf und kurz danach wird Curtis von 6 Sicherheitskräften umringt, die ihm Handschellen anlegen und ihn aus dem Gebäude schleifen. Draußen vor dem Krankenhaus wird ihm dann mitgeteilt, dass er lebenslanges Hausverbot hat. Spätestens jetzt wird aus diesem diffusen Gefühl, dass irgendwas nicht stimmt, eine sehr konkrete Vermutung. Kevin Curtis ist nun der festen Überzeugung, dass das Krankenhaus von Tupelo in illegale Geschäfte verwickelt ist. Um genau zu sein, in den Schwarzmarkt für illegalen Organhandel. Und das will Kevin Curtis jetzt aufdecken. Das Ding ist aber, niemand will ihm glauben oder zuhören. Und je mehr ihm alle sagen, dass er sich in das Thema reinsteigert, desto mehr wird es wirklich zur absoluten Obsession. Kevin sieht sich bald als einsamer Krieger auf einer Mission gegen die Mächtigen von Mississippi. Und da er im echten Leben keine Verbündeten für seinen Kampf findet, kauft sich Kevin kurzerhand bei Walmart einen Computer. Er verbringt jetzt seine komplette Freizeit damit, zu Hause am Rechner zu sitzen und Informationen über illegalen Organhandel zu recherchieren. Und zudem versucht er in Foren Gleichgesinnte zu suchen. Er treibt sich im Darknet rum und er ist sich jetzt sicher, dass alle bei dieser Sache unter einer Decke stecken. Politische Instanzen, medizinische Einrichtungen und Bestattungsinstitute. Und das nicht nur in Tupelo. Kevin spürt, er ist gerade dabei, eine weltweite, milliardenschwere Schwarzmarktindustrie aufzudecken. Er meldet sich jetzt bei verschiedenen Blogs und Webseiten an und macht sich dort Profile, unter anderem bei MySpace. Manche von euch werden das noch kennen. Wir hatten wahrscheinlich alle mal, sagen wir, spezielle Namen im Internet, aber Kevin Curtis hat uns diesbezüglich alle getoppt, würde ich behaupten. Seine 3 wichtigsten Profile heißen jetzt bodypartsinfo@myspace.com, also leichenteileinfo@myspace.com oder aber auch billy-bobby-bodypartsatmyspace.com, also billy-bobby-leichenteile@myspace oder aber auch bodypartsforprofit@myspace.com, also Leichenteile für Profit bei MySpace. Er gründet außerdem eine eigene Website, die er Are You Looking for Justice? Also bist du auf der Suche nach Gerechtigkeit nennt. Und dann melden sich auch tatsächlich Leute bei ihm, die seinen Verdacht bestätigen und berichten, dass auch sie in irgendeiner Form mit der Organhandelmafia in Berührung gekommen sind. Es sind natürlich vor allen Dingen Leute aus der Verschwörungsbubble. Die nächsten 3,5 Jahre wird der Austausch mit diesen Menschen zu seiner absoluten Hauptbeschäftigung. Aber trotz all der Aufregung um die Leichenteile ist und bleibt Kevin natürlich trotzdem auch noch Elvis-Imitator. Und dann steht auch endlich mal wieder ein großer Auftritt mit seinem Bruder Jack beim Elvis Tupelo Festival 2003 bevor. Und das wird sogar in der Zeitung und im Fernsehen angekündigt. Ihr findet ein Bild dazu in der Plothouse-Galerie bei Instagram. Man sieht dort ein Foto von den Brüdern und darunter steht: Die Tupelo-Brüder Jack und Kevin Curtis, bekannt als die Original Elvis-Tribute-Künstler der Stadt, bringen das äußerst beliebte Double Trouble zum diesjährigen Elvis-Festival zurück. Das Duo wird Elvis-Musik aus den 1950er bis 1970er Jahren präsentieren. Der Auftritt findet in der Schule in Tupelo statt, die Elvis besucht hat. Und die Curtis-Brüder haben die Ehre, als erster Act das Festival zu eröffnen, bei dem am Ende 30.000 Menschen erwartet werden. Jack ist vorher so ein bisschen skeptisch, weil er natürlich wie alle anderen gerade das Gefühl hat, sein Bruder driftet immer mehr ab. Er geht jetzt aber trotzdem mit ihm auf die Bühne und der Auftritt wird ein Riesenerfolg. Kevin und Jack liefern wie gewohnt ab und es gibt Standing Ovations. Die Leute rasten komplett aus. Aber dann passiert das, wovor Jack die ganze Zeit Angst hatte. Aus dem Nichts fängt Kevin am Ende an, über den angeblichen illegalen Organhandel und die Machenschaften des Krankenhauses zu sprechen. Er steht dort in seinem Elvis-Kostüm, bis eben waren alle super gut drauf und dann sagt er plötzlich, Zitat, Tupelo, Mississippi ist der korrupteste Ort der Welt. Ich weiß, warum Elvis nie hierher zurückgekehrt ist. Ich habe einen abgetrennten Kopf in einem fremden Kühlschrank gefunden und das Krankenhaus hat mich gefeuert. Letzte Woche wollte mich der Staatsanwalt umbringen. Danke, dass ihr da wart, aber ich werde nie wieder bei etwas auftreten, das in Tupelo, Mississippi mit dem North Mississippi Medical Center in Verbindung steht. Ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, das Publikum ist maximal irritiert. Manche buhen, andere lachen. Jack ist überhaupt nicht nach Lachen zumute. Er ist unfassbar wütend. Vielleicht so wütend wie noch nie zuvor in seinem Leben. Er hat nämlich $10.000 in diesen Auftritt investiert, auch für die Filmaufnahmen, die davon gemacht wurden. Und sein Bruder hat mit ein paar Sätzen alles kaputt gemacht. Er bricht danach ein Jahr den Kontakt zu Kevin ab. Und falls ihr euch jetzt auch gefragt habt, was Kevin eigentlich mit diesem Staatsanwalt meinte, der ihn angeblich umbringen wollte, dieser Staatsanwalt war, wie kann es in Tupelo anders sein, in seiner Freizeit natürlich auch Teil der Elvis Double Trouble Band, die für die Curtis-Brüder im Hintergrund die Musik gespielt hat. Und nach einer Probe war Kevin der festen Überzeugung, der Staatsanwalt bzw. Musiker hätte seiner Frau Laura seine Nummer gegeben. Die Sache ist dann komplett eskaliert. Kevin soll mit einer Flasche auf ihn losgegangen sein. Daraufhin hat der Staatsanwalt seine Waffe rausgeholt und die ihm an den Kopf gehalten. Für Kevin ist es danach eindeutig. Es ging gar nicht um seine Frau. Er sollte eigentlich nur zum Schweigen gebracht werden, weil er zu viel über den illegalen Organhandel weiß. Und natürlich ist auch der Staatsanwalt darin verwickelt. Kevin ist danach noch motivierter, seinen Kampf weiterzuführen. Er versucht jetzt, ein eigenes Gesetz ins Leben zu rufen, um den illegalen Handel mit menschlichen Körperteilen in Mississippi zu unterbinden. Es gibt einen Abgeordneten, der dafür zuständig ist, in Mississippi Gesetze zu verabschieden. Und dem schickt er jetzt Mails, Briefe und Faxe mit dem Gesetzesentwurf. Aber er wird ignoriert. Und als wenn das nicht schon schlimm genug wäre, findet Kevin heraus, dass dieser Abgeordnete die drei größten Bestattungsunternehmen in Mississippi leitet, zusammen mit seiner Mutter, einer der wichtigsten Richterinnen in der Gegend. Ihr Name? Sadie Holland. Habt ihr am Anfang vielleicht schon mal gehört? Für Kevin ist jetzt einmal mehr klar, die stecken da alle mit drin. Das kann ja kein Zufall sein mit dem Bestattungsunternehmen. Und je öfter er all diese Erkenntnisse und all die Fragen und all die Theorien öffentlich ausspricht, desto seltener wird er als Elvis gebucht. Und wenn es dann doch mal wieder passiert, nutzt er selbst diese Momente, um alle über die große Organverschwörung aufzuklären oder Unterstützer für sein Gesetz zu finden. Eines Tages wird er von einem US-Senator für die Verlobungsparty eines Freundes als Elvis-Imitator gebucht. Der Name des Senators? Roger Wicker. Auch dieser Name könnte euch vom Anfang bekannt vorkommen. Nach der Show informiert Kevin dann diesen Senator über seine Recherchen zum Schwarzmarkt für Körperteile und seinen Gesetzesentwurf und schickt ihm ab da fast jede Woche Briefe zu dem Thema. Aber auch das bringt Kevin nicht weiter. Erst 2006 hat er dann endlich wieder ein bisschen Hoffnung für seine Mission. Es ist jetzt, by the way, übrigens fast 7 Jahre her, dass Kevin im Krankenhaus diesen Kopf gefunden hat. Also nur mal so, um sich das vor Augen zu führen, wie lange diese Sache jetzt schon geht. Er hört jetzt auf jeden Fall von einem jungen, aufstrebenden lokalen Politiker, der ihm möglicherweise helfen könnte. Der Name dieses Mannes lautet Everett Dusky. Und von dem können wir uns mal ein Bild in der Plotthouse-Galerie angucken. Man sieht ihn dort in seinem Kampfsport-Outfit. Er ist nämlich nicht nur Politiker, sondern auch Karate- und Taekwondo-Lehrer. Außerdem, genau wie Kevin, auch Musiker und wie es sich für einen Menschen in Tupelo gehört, Imitator, aber nicht von Elvis, sondern von Wayne Newton. Zudem ist er ein hochrangiges Mitglied bei Mensa, einer Vereinigung für hochintelligente Menschen, und zudem auch noch Herausgeber einer unabhängigen politischen Zeitung. Und in diesem Kontext verspricht er in einer Anzeige Folgendes. Zitat: Ich drucke jede Geschichte aus Nordost-Mississippi, egal wie groß, klein oder kontrovers sie ist. Wenn das Daily Journal, also die größte Zeitung in Tupelo, ihre Geschichte nicht bringt, mache ich es. Für Kevin klingt das natürlich genau nach dem, was er braucht. Also schickt er Dusky eine E-Mail und hinterlässt ihm auch noch eine komplette Zusammenfassung seiner Geschichte auf der Mailbox. Also er redet dann da von dem abgetrennten Kopf, den er gefunden hat und allem, was seitdem passiert ist. Aber auch von ihm kommt keine Antwort. Stattdessen findet Kevin heraus, dass dieser Mann nebenbei auch noch in der Versicherungsagentur seines Bruders arbeitet. Kevin taucht daraufhin bei einem Firmen-Event der Agentur auf und stellt Everett Dusky vor allen zur Rede. Alle Angestellten aus der Firma bekommen dieses Drama mit. Die Situation ist kurz vorm Eskalieren. Dusky ist extrem angespannt, fühlt sich bedroht, erklärt, dass er sich wegen seiner politischen Karriere nicht in diese Geschichte einmischen könnte. Für Kevin bedeutet das, alles klar, auch dieser Typ ist involviert. Er schreit ihn an, dass er ein Lügner ist und seine Versprechen nicht einhält. Und für alle, die diese Situation beobachten, steht danach endgültig fest, Kevin Curtis ist verrückt geworden. Und der fühlt sich jetzt immer mehr verfolgt. Er behauptet, Leute würden um sein Haus schleichen und er würde Drohanrufe bekommen. Viele sagen, das wäre Einbildung. Aber es gibt dann tatsächlich auch immer wieder Vorkommnisse, die das scheinbar bestätigen, dass da bei ihm irgendwas los ist und es Menschen auf ihn abgesehen haben. Eines Tages explodiert Kevins Auto. Ein anderes Mal brennt sein Haus nieder. In dem Feuer sterben sogar mehrere seiner Haustiere. Kevin Curtis ist sicher, man will ihn ausschalten. Sein Umfeld sieht das, wie gesagt, anders. Alle halten ihn mittlerweile für wahnsinnig. Seine Frau Laura hat auch ganz logische Erklärungen für die Sachen, die da passiert sind, also für den Brand und die Sache mit dem Auto. Sie sagt, das Feuer sei ausgebrochen, weil sie Hühnchen im Ofen vergessen hätte. Und die Explosion am Auto hätte ganz offiziell laut Polizei wahrscheinlich eine defekte Batterie ausgelöst. Aber ihr Mann will das nicht hören. Auch nach 8 Jahren redet er über nichts anderes als die Leichenteile im Krankenhaus. Und er spricht inzwischen auch von anderen Verschwörungen. Es geht jetzt um Chemtrails, um Roswell und natürlich auch um den 11. September. Laura hält das alles irgendwann nicht mehr aus. Zusammen mit den Kindern verlässt sie Kevin. Auch viele Bekannte und weitere Familienmitglieder distanzieren sich von ihm. Er verliert zudem Aufträge mit seiner Reinigungsfirma. Er hat jetzt keinen richtigen Job mehr, keine Elvis-Shows. Seine Familie hat sich abgewendet. Im Ort ist er für alle nur noch der irre Verschwörungstheoretiker. Währenddessen tritt sein Bruder Jack aber noch weiter ohne ihn als Elvis auf, begleitet von seiner Background-Sängerin, der nun Ex-Frau von Kevin, Laura. Die beiden reisen gemeinsam durch die Gegend, die haben sogar weltweit Auftritte, zum Beispiel in Puerto Rico oder auf Jamaika. Kevin vermutet jetzt, dass die zwei eine Affäre haben. Er telefoniert beiden pausenlos hinterher, konfrontiert sie mit seinen Unterstellungen. Aber für alle ist wieder mal klar, Kevin hat ein weiteres Level an Paranoia erreicht. Und obendrauf wird er in den nächsten Jahren auch noch regelmäßig verhaftet. Zum Beispiel wegen Cyberstalking, Trunkenheit in der Öffentlichkeit oder Körperverletzung. In allen Anklagepunkten beteuert Kevin immer wieder seine Unschuld, aber das bringt nichts. Er landet sogar 6 Monate im Gefängnis. Die zuständige Richterin ist in diesem Fall Sadie Holland. Ihr erinnert euch bestimmt, die Mutter von dem Abgeordneten und nebenbei Bestattungsunternehmerin. Kevin Curtis ist sich mal wieder sicher, Ganz Mississippi will ihn aus dem Weg räumen und alle sind beteiligt. Der Senator Wicker, der Abgeordnete Holland, der Staatsanwalt aus seiner Band, der Sheriff, die Richterin Sadie Holland und vor allem natürlich auch das Krankenhaus in Tupelo. Kevin fühlt sich mit jedem Rückschlag mehr und mehr bestätigt, dass er eine Bedrohung für die Machenschaften von denen da oben ist. Und er hat nicht vor, sich von denen einschüchtern zu lassen. Ganz im Gegenteil. Er bezeichnet sich mittlerweile als Whistleblower und er schreibt in diesem Auftrag einen Roman und ein Drehbuch mit dem Titel Missing Pieces, also fehlende Teile. Es geht um einen Hausmeister namens Keith Carter, der in einem Krankenhaus, Überraschung, Leichenteile entdeckt, die ihn zu einer großen Organhandelverschwörung führen. Da aber weder Verlage noch Filmstudios Interesse an Kevins Geschichte haben, veröffentlicht er Ausschnitte daraus bei Facebook. Wir können uns mal den Post dazu angucken, gibt's auch in der Plothouse-Galerie. Zu dem Cover hat er geschrieben, Vorschau, lesen auf eigene Gefahr. Und auf dem Cover steht groß Body Parts und eben Missing Pieces. Und dann die Frage, wie weit wird ein Mann gehen, um die Machenschaften der Regierung aufzudecken. Dazu veröffentlicht er mehrere Seiten aus seinem Manuskript und danach ist er der Meinung, dass wirklich jeden Tag vor seinem Haus verdeckte und teilweise aber auch offensichtliche Beamte unterwegs sind, die ihn beschatten. Er glaubt, weiße Lieferwagen würden ihn verfolgen, Hubschrauber um sein Haus kreisen und diese Hubschrauber würden weißes Pulver auf sein Grundstück abwerfen. Also so ein bisschen Chemtrail-mäßig. Kevin kauft sich daraufhin eine Gasmaske. Und er filmt jetzt wirklich alles und jeden, der sich um sein Haus bewegt. Es gibt hunderte Videos, die er bei YouTube hochlädt, in denen er Menschen filmt, die vor seinem Haus langlaufen oder langfahren oder eben sich in der Luft oder in einem Auto in einem Umkreis von 100 Metern um ihn herum bewegen. Seine Familie ist jetzt an einem Punkt, dass sie ihn einweisen lassen wollen. Werbung. Wir befinden uns in New York im April 2018. Es ist eine ganz gewöhnliche Nacht in Harlem, als plötzlich eine seltsame Meldung die NYPD erreicht. Ein Tiger wurde in der Nähe der 166. Straße und der St. Nicholas Avenue gesichtet. Ein Tiger mitten in Manhattan. Die friedliche Nacht ist mit einem Schlag vorbei. Die Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Auf Social-Media-Plattformen überschlagen sich die Spekulationen. Lokale Reporter warnen eindringlich, das Haus nicht zu verlassen. Und einige Bewohner erhalten sogar Anrufe mit der Information, dass ein Raubtier durch die Straßen ihrer Nachbarschaft streift. Angst mischt sich mit Neugier. Die Spannung steigt, als ein Kamerateam der lokalen Nachrichten am Ort des Geschehens eintrifft. Mit großen Erwartungen richten sie ihre Kameras auf die dunklen Straßen. Doch da ist kein Tiger. Kein Brüllen, keine Tatzenabdrücke, nichts. Nur Stille und Dunkelheit. Kurz darauf kommt die Entwarnung der NYPD. Es hat tatsächlich eine Sichtung gegeben. Aber der Tiger entpuppt sich als nichts Geringeres als ein Waschbär. Wie dieses kleine nachtaktive Tier mit einem Raubtier verwechselt werden konnte, das bleibt ein Rätsel. Aber ich musste bei dieser schönen kleinen Geschichte natürlich sofort an meinen Freund Simon von Simon Mobile denken. Und ich freue mich sehr, dass Simon Mobile heute wieder unser Werbepartner bei Plothouse ist. Denn Simon Mobile bietet den perfekten Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen zu einem unfassbar günstigen Preis. Und jetzt kommt das Allerbeste. Wer bis zum 3.3.2025 einen Vertrag bei Simon Mobile abschließt, der sichert sich die ersten 6 Monate doppeltes Datenvolumen. Ab monatlich 8,99 Euro bekommt man dann zum Beispiel unfassbar tolle 30 Gigabyte. Danach sind es zum Beispiel 15 Gigabyte im Monat. Und wer noch überlegt, der sollte sich alleine davon überzeugen lassen, dass man Simon Mobile ganz entspannt monatlich kündigen kann. Also wenn ihr es euch nochmal anders überlegt, ist das kein Problem. Außerdem kann man den Tarif auch flexibel aufstocken, wenn man zum Beispiel mal mehr Datenvolumen braucht. Außerdem gibt es bei Simon Mobile Top-D-Netz-Qualität inklusive 5G und AllNet Flat und Wi-Fi Calling sind natürlich auch dabei. Und jetzt extra für die tollen Menschen, die hier gerade Plothouse hören. Als Neukunde erhaltet ihr bei der Eingabe des Gutscheincodes HAUS20, alles groß, alles zusammen und Haus wie das englische Haus, also HOUSE und dann 20, HAUS20 auf simon.link/haus, also auch wieder wie englisch Haus geschrieben, oder in der App für 3 Monate monatlich 20% Rabatt. Diese Aktion ist bis zum 10.02.2025 gültig. Wie gesagt, mit dem Code HAUS20 gibt es 3 Monate 20% Rabatt. Wenn ihr noch mehr Infos dazu haben wollt und euch das vielleicht alles zu viel war hier mit den ganzen Zahlen, dann geht doch gerne nochmal in die Shownotes rein oder guckt auf simon.link/haus. Da steht alles, was ihr wissen müsst. Werbung Ende. Kevin Curtis ist jetzt so verzweifelt, dass er sich an den einzigen Menschen wendet, von dem er glaubt, dass er ihm noch helfen kann, nämlich der Präsident der Vereinigten Staaten, Barack Obama. In einem Brief schreibt er Folgendes an ihn. Sehr geehrter Mr. President, bitte helfen Sie mir, die Massenkorruption im Nordosten Mississippis zu bekämpfen. Ich glaube, mein Leben ist in Gefahr, weil ich zu viel weiß. Wenn man ein Unrecht sieht und es nicht aufdeckt, wird man zum stillen Teilhaber. Ich bin KC und bestätige diese Nachricht. Das kommt euch jetzt vielleicht auch ein bisschen bekannt vor. Tatsächlich ist der Satz mit diesem Unrecht Kevins Lieblingszitat, wird auch gerne an sich so in der Verschwörungsbubble auch heute noch von allen möglichen Leuten verwendet. Und dazu kommt diese Abschlussfloskel, ich bin KC und bestätige diese Nachricht, ist sowas wie sein Signature-Satz in jedem Post, jedem Brief und jeder Mail von ihm. Und vielleicht haben wir das ja auch schon mal am Anfang gehört bzw. gelesen. Aber zurück zum Präsidenten. Überraschung, der antwortet nicht auf Kevin Curtis' Botschaft. Kevins Wut darüber, was ihm in seiner Wahrnehmung angetan wurde, wächst und wächst. Er verbringt wirklich 24/7 damit, seine Theorien zu verbreiten. Und er hat zu diesem Zeitpunkt eigentlich niemanden mehr. Und somit sind wir wieder im April 2013. Nur wenige Tage vor dem Giftanschlag auf Obama postet Kevin Curtis auf Facebook Folgendes. Sie haben meine Karriere ruiniert, mein Haus niedergebrannt, meine Katzen und mein Kaninchen umgebracht, mein Auto gesprengt, meine Ehe und meine Karriere zerstört. Und 22 Mal haben sie mich verhaftet. Ich bin an der versteckten Front eines geheimen Krieges. Ein Krieg, der Milliarden von Dollar für korrupte, mafiabezogene Organisationen und Menschen einbringt. Knochen, Gewebe, Organe, Körperteile, die auf dem Schwarzmarkt landen. Meine Mutter will, dass ich die Klappe halte. Meine Brüder fürchten mich. Meine Schwester hasst mich. Meine Cousins haben Feindseligkeiten mir gegenüber. Sie arbeiten im Gesundheitswesen. Ich habe die meisten meiner Freunde verloren. Ich habe in 13,5 Jahren mehr als $130.000 für Anwaltskosten ausgegeben. Sie haben mich gestalkt, sie haben mich getrollt, sie sind zu mir nach Hause gekommen, haben meine Computer mitgenommen, haben mich verhaftet und ratet mal was, ich bin immer noch ein Dorn in ihrem korrupten Arsch. Und ihr wollt, dass ich jetzt aufhöre? Vergesst es. Ich mache weiter, bis Jesus selbst sagt, dass Schluss ist. Ich bin KC und bestätige diese Nachricht. Am selben Tag postet er ein Foto eines Revolvers mit dem Kommentar »Grüß meinen kleinen Freund«. Und dann kommt der 17. April. Kevin ist übrigens mittlerweile 46 Jahre alt und er lebt allein mit seinem Chihuahua Mukau in einem Haus. Und in diesem hat er sich auch den ganzen Tag aufgehalten, aber ist dann auf dem Weg zu seinen Kindern, mit denen er essen möchte an diesem Abend. Als er in sein Auto steigt und losfahren will, wird er innerhalb von Sekunden von 10, 15, 20, 25 verschiedenen Autos eingekesselt. FBI, Heimatschutz, örtliche Polizei, Secret Service und Capitol Police umzingeln seinen Wagen. Mindestens 40 vermummte Personen stehen da mit Maschinengewehren, alle auf Kevin Curtis und seinen Chihuahua gerichtet. Er wird mit Hand- und Fußfesseln fixiert und vor den Augen der geschockten Nachbarschaft abgeführt. Danach wird sein Grundstück gesperrt und durchsucht. Wir können uns mal ein Bild angucken von den bewaffneten Bundesagenten in so Ganzkörperanzügen und natürlich auch Atemschutzgeräten. Die haben automatische Waffen dabei. Es geht hier natürlich um den Verdacht eines Mordanschlags mit Gift auf den Präsidenten. Und man muss jetzt natürlich auch davon ausgehen, dass die Ermittler auch mit Resten dieses Rizins in Kontakt kommen könnten. Diese Bilder von dem Sondereinsatzkommando vor Kevins Haus landen innerhalb weniger Stunden überall in den Medien. Und auch der Name des Verdächtigen wird veröffentlicht. Und in jeder TV-Station des Landes wird darüber berichtet. Wir hören mal in einen TV-Beitrag rein.
We have new information about that security scare in Washington involving the poisonous substance ricin, which may have been sent to President Obama and Senator Roger Wicker of Mississippi. The FBI has now arrested a man in Mississippi. A well-known entertainer and father of four, and ABC's Pierre Thomas has the very latest. Good morning to you, Pierre.
Good morning, Josh. That's right. A suspect identified as Paul Kevin Curtis was arrested at his home in Corinth, Mississippi. The FBI says he's the man who tried to send two potentially poisonous letters to President Obama and Mississippi Senator Roger Wicker. Curtis is a colorful character, describing himself on his Facebook page as a karate enthusiast and Elvis impersonator. But now the stage is the jailhouse, and Mr. Curtis is facing serious charges.
Also ihr habt gehört, in diesem Beitrag wird sein Name genannt. Es wird auch erzählt, dass er Elvis-Imitator ist und gerne Karate macht. Und es werden natürlich jetzt hier auch schon so kleine Elvis-Witze mit eingebaut rund um den Jailhouse Rock. Es gibt auch andere TV-Beiträge, in denen dann natürlich, wie es immer so üblich ist, alle möglichen Menschen aus der Nachbarschaft zu Wort kommen oder ehemalige Weggefährte. Selbst der Bürgermeister von Tupelo sagt in einem Interview, dass Kevin Curtis gefährlich und verrückt sei. Der wird unterdessen 12 Stunden lang vernommen. Man fragt ihn ganz direkt, ob er Briefe an Sadie Holland, Roger Wicker und Obama geschickt hat. Und Kevin Curtis sagt, ja, denn das hat er ja schließlich seit Jahren fleißig getan. Dann fragt er aber, was denn überhaupt das Problem daran sei. Er hätte ja nur Briefe verschickt. Einer der Ermittler schreit ihn an, dass er genau wüsste, was das Problem ist. Kevin hätte versucht, den Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika umzubringen. Er spricht von Massenvernichtungswaffen, von Terrorismus und versuchtem Mord. Aber Kevin scheint überhaupt nicht zu verstehen, worum es eigentlich geht. Einer der FBI-Beamten fragt ihn dann nochmal ganz konkret, kennen Sie Rizin? Also auf Englisch Ricin. Und Kevin Curtis antwortet, Zitat, ich mag keinen Reis. Ich esse eigentlich keinen Reis. Also wenn Sie in meinem Haus nachsehen, werden Sie keinen Reis finden. Der Beamte reagiert genervt und sagt, Rizin, Mr. Curtis, Rizin, so wie Anthrax. Kevin Curtis erwidert, davon habe ich in meinem Leben noch nie gehört, Sir. Alle Ermittler im Raum sind irgendwas zwischen irritiert und wütend, was diesen Dialog betrifft. Aber man einigt sich am Ende darauf, dass der Typ einfach ein Lügner ist und bezeichnet ihn auch so. Das Ding ist aber, nachdem man das komplette Haus, das Auto und das Grundstück von Curtis auseinandergenommen hat, findet man nichts. Und je mehr man sich damit beschäftigt, wie komplex es eigentlich ist, Rizin herzustellen, desto unwahrscheinlicher erscheint es, dass ein Typ wie Kevin, der die Schule abgebrochen hat und keinerlei Grundwissen zu dem Thema mitbringt, selbst eine tödliche biochemische Waffe hergestellt haben soll. Er bleibt dennoch weiter in Untersuchungshaft. Weiterhin berichtet mittlerweile nicht mehr nur die nationale, sondern auch internationale Presse über den mörderischen Elvis-Imitator aus Tupelo. Aber zumindest ist man nun auch bereit, nebenbei in andere Richtungen zu ermitteln. Man stellt Kevin eine einfache, aber alles verändernde Frage. Gibt es jemanden, der ihn schaden möchte, Mr. Curtis? Und Kevin muss keine Sekunde überlegen. Und es schießt ein Name aus ihm heraus, den wir heute schon mal gehört haben. Everett Dusky. Vielleicht erinnert ihr euch, der Typ mit der eigenen Zeitung, der Taekwondo-Lehrer und Wayne Newton-Imitator, der aufstrebende Politiker und Mitarbeiter der Versicherungsagentur von Kevins Bruder. Und ich habe ja von diesem Moment bei dem Firmen-Event erzählt, in dem Kevin Curtis ausgeflippt ist. Was ich nicht erzählt habe, ist die Tatsache, dass diese beiden Männer ab da einen erbitterten Kleinkrieg miteinander und gegeneinander führen. Und zwar 7 Jahre lang. Beide werfen sich gegenseitig vor, der eine wäre besessen vom anderen. Everett Dusky beschuldigt Curtis, ihn zu stalken, vor allem im Internet. Curtis wiederum behauptet das Gleiche von Dusky. Er nutzt sogar eine Tracking-Software, die angibt, wie oft eine Person auf seine MySpace-Seite geht, und dabei stellt sich heraus, sein Erzfeind Everett Dusky soll ca. 75 Mal pro Tag auf seine Seite klicken. Kevin unterstellt ihm wiederum auch, Everett würde sich an seine Ex-Frau Laura ranmachen, die auch in der Versicherungsagentur seines Bruders als Sekretärin arbeitet und seit neuestem auffällig oft von ihrem tollen neuen Kollegen Everett Dusky schwärmt. Kevin Curtis postet daraufhin bei Facebook die Hochzeitsbilder von Everett Dusky und seiner Frau, auf die Kevin sich dann selbst als Bräutigam reingefotoshoppt hat. Ich habe euch mal das Original und die Fälschung nebeneinander gelegt und bei Instagram in die Plothouse-Galerie gepackt. Es ist wirklich absurd. Man sieht links, wie gesagt, das Original Everett Dusky und seine Frau. Rechts dann das Bild, was wirklich genau so von Kevin Curtis bei Facebook gepostet wurde. Das macht Everett Dusky schon wirklich wütend. Aber komplett eskaliert es erst, als Kevin ein gefälschtes Mensa-Zertifikat, das auf seinen eigenen Namen ausgestellt ist, hochlädt. Auch davon könnt ihr euch ein Bild unter Plothouse Podcast bei Instagram angucken. Ich habe das ja vorhin schon mal kurz erwähnt. Mensa ist ein hochbegabten Verein für Menschen mit einem IQ von über 130 oder eben höher. Everett Dusky ist nicht nur ein Mitglied, sondern er überwacht auch die anderen Mitgliedschaften und er nimmt diesen Job sehr, sehr ernst. Ich fand das spannend, weil er den anscheinend ernster nimmt als die Sache mit seiner Ehe und den Hochzeitsbildern, aber das ist ein anderes Thema. Innerhalb weniger Stunden nach der Veröffentlichung dieser Urkunde, die ihr da sehen könnt, schickt Dusky folgende Mail an Curtis. Kevin, ich habe deine Lügen lange Zeit stillschweigend ertragen. Aber diese hier kann ich nicht ertragen. Ich bin ein Funktionär bei Mensa. Kevin, ich bin sicher, dass du dir dessen nicht bewusst bist. Wir dokumentieren sehr genau, wer Mensa-Mitglied ist und wer nicht. Es gibt eine Person namens Kevin Curtis aus New York und eine namens Paul Curtis aus Kentucky. Ich weiß, dass du keiner von beiden bist. Ich gebe dir einen Tag, um deine betrügerischen Behauptungen von deiner Website zu entfernen. PS, Kevin, du kannst nicht gleichzeitig genial und zurückgeblieben sein. Diese Behauptung ist nicht zum Lachen. Das ist ein schwerer Betrug. Ein Tag ist alles, was du hast, Kevin. Nur ein Tag. Tja, Kevin Curtis entfernt das Zertifikat nicht. Dusky lädt ihn daraufhin ein, das Ganze Mann gegen Mann mäßig in seiner Karateschule zu klären. Curtis behauptet später, er wäre zum vereinbarten Zeitpunkt dort gewesen und er postet dann sogar, dass sein Gegner, der Feigling, nicht aufgetaucht wäre. Dusky wiederum sagt, Curtis wäre nie erschienen. Und so spitzt sich die Situation immer weiter zu. Curtis ist der Meinung, er würde nicht mehr als Elvis gebucht werden, weil Dusky bei Veranstaltungsorten anrufen und rum erzählen würde, er sei verrückt und gefährlich. Beide werfen sich gegenseitig vor, eifersüchtig aufeinander zu sein. Beide können eigentlich gar nicht genau erklären, warum sie sich so sehr hassen. Laura versucht sogar, die beiden als Freunde zu verkuppeln, da sie der Meinung ist, sie hätten sehr viel mehr gemeinsam, als sie sich eingestehen wollen. Aber die Fehde der beiden eskaliert immer weiter. Besonders unangenehm wird es dann, als Everett Dusky 2012 wegen sexueller Belästigung von Minderjährigen festgenommen wird. Er soll mit einem Laserpointer die Aufmerksamkeit von Schulmädchen auf dem Nachhauseweg auf sein Haus gelenkt haben, wo er sich dann am Fenster entblößt hat. Er behauptet, unschuldig zu sein, landet aber trotzdem im Gefängnis. In dieser Zeit postet Kevin Curtis fast jeden Tag Zeitungsartikel über seinen gefallenen Erzfeind und er kommentiert hämisch, dass Dusky endlich da ist, wo er hingehört. Aber als der dann auf Kaution wieder rauskommt und sieht, wie sich Curtis von morgens bis abends über ihn lustig gemacht hat und wie er sagt, seinen Namen in den Dreck gezogen hätte, will er Rache. Nur wenige Monate später landen bei der Richterin, dem Senator und Barack Obama die Rezinbriefe. Angeblich im Namen von einem bestimmten K.C., Kevin Curtis. Als die Ermittler von dieser jahrelangen Schlammschlacht der beiden erfahren, beginnen sie heimlich, den Müll von Duskys Haus und seinem Kampfsportstudio zu untersuchen. Und dort werden sie dann tatsächlich fündig. Man findet Reste von exakt dem auffälligen gelben Briefpapier, das für die Giftsendungen verwendet wurde. Everett Dusky wird in einem Interview darauf angesprochen und wir hören mal, was er zu den Vorwürfen gegen ihn sagt.
I had absolutely nothing to do with those letters and the person that was accused of sending those letters, her defense attorney or his defense attorney said steered them in my direction because I was probably an easy target.
Er ist natürlich unschuldig und die Verteidigung des eigentlichen Täters versucht nun, ihm die Schuld zu geben, weil er ein leichtes Opfer sei. Aber all das bringt dem neuen Verdächtigen nichts. Die Beweise verdichten sich und jetzt könnt ihr euch passenderweise ein Foto von Everett Dusky nach seiner Verhaftung angucken. Er trägt jetzt hier keine Karate- oder Taekwondo-Klamotten mehr, sondern einen orangen Overall und Hand- und Fußfesseln. Die Bundesbehörden durchsuchen dann natürlich auch noch sein Haus und sein Kampfsportstudio und man findet ein Handbuch zur Rezinherstellung. Außerdem eine Kreditkartenabrechnung über den Kauf von insgesamt 100 Rezinbohnen, eine Kaffeemühle, die zur Herstellung von Rezin verwendet wird, ein Karton mit Latexhandschuhen, eine Staubmaske und Siphons, die positiv auf Rezin getestet werden. Dusky plädiert dennoch auf nicht schuldig und weist die Anschuldigung des FBI als absurd zurück. Am Dienstag, den 23. April, wird Kevin Curtis aus dem Gefängnis entlassen. Wir hören uns mal einen Ausschnitt aus einem Interview an, das er danach gibt. Und ein dazugehöriges Bild findet ihr auch noch in der Galerie. Da sieht man Kevin und seine Anwältin und im Hintergrund steht auch sein Bruder Jack.
I respect President Obama. I love my country and would never do anything to pose a threat to him or any other US official. This past week has been a nightmare for myself and my family. My mother has suffered, as well as my children. I would like to get back to normal, which for me means being the best father that I can be to my children, supporting my favorite charity, Save a Life Foundation, and entertaining through my music. Thank you.
Kevin spricht darüber, dass die letzte Woche ein absoluter Albtraum für ihn und seine Familie war. Er beteuert nochmal, dass er Obama respektiert, dass er sein Land liebt und niemals dem einen oder anderen schaden wollen würde und dass er jetzt einfach wieder in sein normales Leben zurückkehren möchte, was natürlich auch bedeutet, Vater zu sein, wie er sagt, aber auch sich wieder seiner Musik widmen zu können. Es ist total krass zu beobachten, was danach passiert. Innerhalb von kürzester Zeit wird Kevin Curtis vom Staatsfeind Nummer 1, eigentlich schon seit 13 Jahren, zu einer Art Held, der unschuldig eingesperrt wurde, obwohl er die ganze Zeit für das Gute gekämpft hat. Und eine unglaubliche Genugtuung ist es dann auch noch für ihn, dass ein Gefängniswärter, mit dem er auf Facebook befreundet ist, ihm erzählt, dass Dusky in genau derselben Zelle auf seinen Prozess wartet, in dem Kevin eine Woche in Haft verbracht hat. Und das Witzige daran ist, Kevin hat an seinem ersten Tag an die Wand geschrieben, ich bin KC und ich bestätige diese Zelle. 2014 beginnt dann der Prozess und in dem gibt Dusky dann doch noch zu, die Rezinbriefe hergestellt und verschickt zu haben, und gesteht auch, dass er all das Curtis unterjubeln wollte und ihn belasten wollte. Er macht diesen Deal auch, um einer lebenslangen Haftstrafe zu entgehen. Am Ende wird er zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt. Später macht Dusky Andeutungen, er hätte als CIA-Agent gearbeitet und sein Einsatz in Tupelo sei eigentlich ein Undercover-Spionageauftrag gewesen. Hinter all dem, was passiert ist, würde eigentlich die Regierung stecken. Interessanterweise sind sich mit dieser Theorie die beiden Erzfeinde Dusky und Curtis ausnahmsweise mal einig, denn auch Curtis behauptet später, Dusky wäre nur benutzt worden. Das könnte ja jetzt zum Schluss vielleicht auch wieder so ein bisschen darauf hindeuten und darauf schließen lassen, dass Kevin Curtis am Ende des Tages, trotz allem, was passiert ist, wirklich einfach nur ein paranoider Verschwörungsideologe ist. Aber das muss man hier zum Schluss wirklich nochmal zugeben. Viele der Dinge, die ich euch heute erzählt habe und wegen denen die Leute ihn für verrückt erklärt haben, konnten im Laufe der Jahre und jetzt auch mit der aktuellen Netflix-Dokumentation wirklich bestätigt werden. Es gab damals zum Beispiel tatsächlich einen Organhandelsskandal. Zwar in New York und nicht in Mississippi, aber es ging um einen Leichenteilering, der aufgeflogen ist, der im Hinterzimmer eines Bestattungsinstituts Organe entnommen und illegal verkauft hat. Also genau dieses Horrorszenario, was Kevin Curtis die ganze Zeit aufgemacht hat und bei dem alle gesagt haben, das klingt zu absurd und zu schrecklich, als dass es wahr sein kann. Aber es ist wirklich passiert. 4 Männer sollen Knochen, Sehnen und Herzklappen von mehr als 1000 Leichen entnommen haben. Und in einem Bestattungsinstitut gab es da wirklich so einen geheimen Operationssaal für die Organentnahme. Und an diesem Skandal waren sogar Menschen beteiligt, die Kevin Curtis zuvor im Internet beschuldigt hatte, in diese ganze Verschwörung rund um ihn involviert zu sein. Und auch das hat sich dann insofern bestätigt, dass die tatsächlich etwas mit illegalem Organhandel zu tun hatten. Was jetzt aber wiederum nicht bedeuten soll, dass er recht damit hatte, dass das Krankenhaus, in dem er gearbeitet hat, in ähnliche Machenschaften verwickelt war. Das North Mississippi Medical Center hat in einer Erklärung Folgendes verlauten lassen. Wir haben eine Vereinbarung mit der Mississippi Organ Recovery Agency getroffen. Einzelpersonen können auf Wunsch Organe spenden. Die Mississippi Organ Recovery Agency übernimmt die Organe und bringt sie sofort zur Transplantation in andere Krankenhäuser. Das Krankenhaus wird für diese Organe nicht bezahlt. Curtis sieht es natürlich dennoch als riesengroße Genugtuung an, dass es zumindest in Teilen eine Bestätigung für die Theorie gibt, die er seit fast schon Jahrzehnten versucht hat, der Welt mitzuteilen. Auch seine Behauptungen, beschattet und verfolgt worden zu sein, stellen sich zumindest in einigen Punkten als wahr heraus. Der Sheriff von Tupelo gibt später zu, dass man jahrelang ein besonderes Augenmerk auf ihn gelegt hätte, weil man ihn eben als gefährlich eingestuft hat. Es gab also tatsächlich immer wieder Personen und Fahrzeuge vor seinem Haus, die nur dazu da waren, ihn zu beobachten. Diese Art der Überwachung hat seine Paranoia zu der Zeit aber natürlich immer weiter verstärkt. Und auch in privaten Aspekten hat er erst viele Jahre später mit seinen angeblich absurden Vermutungen recht bekommen. Laura, seine Ex-Frau und eben die Mutter seiner Kinder, hatte tatsächlich was mit seinem Bruder Jack. Und auch diese ganze Sache mit seinem Erzfeind Everett Dusky stellt sich insofern als richtig heraus, dass sie schon ihm gegenüber nicht abgeneigt war, auch wenn sie abstreitet, dass sie was mit ihm hatte. Aber auch da war das Ganze jetzt nicht komplett weit hergeholt. Das soll natürlich nicht sein teilweise wirklich extrem irrationales Verhalten rechtfertigen, aber es ist schon sehr, sehr spannend, wie in diesem Fall die Grenzen zwischen Wahrheit und Fiktion immer wieder verschwimmen und das eine das andere so lange bedingt und beeinflusst, dass es wahrscheinlich für viele von uns in dieser Situation schwer gewesen wäre, auseinanderzuhalten, was wahr ist und was nicht. Bei fast allem, was Curtis da erlebt hat, ist der Grat einfach sehr schmal zwischen berechtigtem Misstrauen und gefährlichen Verschwörungstheorien, in die er sich am Ende hineinbegeben hat. Und ich glaube, die Geschichte erinnert uns auch alle daran, wie wichtig es ist, unsere Wahrnehmung immer kritisch zu hinterfragen, Fakten sorgfältig zu überprüfen, aber natürlich trotzdem auch den Mut zu haben, Fragen zu stellen, aber sich, wenn möglich, auf der Suche nach der Wahrheit vielleicht nicht vollends zu verlieren. Denn ich glaube, das ist Kevin Curtis auf jeden Fall passiert. Ich würde euch in diesem Zuge, falls ihr das nicht eh schon getan habt, definitiv auch nochmal die Doku Kings of Tupelo bei Netflix empfehlen. Normalerweise gibt es Plot-Tipps ja eigentlich immer nur bei Instagram. Heute aber auch mal hier offiziell am Ende der Folge. Da lernt man wirklich nochmal viele der Charaktere, die ich heute aus Zeitgründen nur so anreißen konnte, sehr viel besser kennen. Und einem wird das Ausmaß der Weirdness dieses Ortes und der gesamten Geschichte noch einmal sehr viel deutlicher bewusst. Da sieht man dann zum Schluss übrigens auch nochmal die beiden Brüder Kevin und Jack zusammen als Double Trouble in einem großen Comeback-Auftritt in Tupelo. Und davon gibt es auch das letzte Bild für heute in der Galerie, das ihr euch angucken könnt. Die beiden haben übrigens mittlerweile ihren Frieden gemacht, trotz der Sache mit Laura und auch trotz anderer Differenzen, die es da immer wieder gab. Aber am Ende des Tages sind die beiden Brüder mindestens, glaube ich, durch Elvis für immer vereint. Und man kann eigentlich nur für Kevin Curtis hoffen, dass er ein bisschen Frieden und vor allen Dingen auch Abstand vom Internet und dieser ganzen Verschwörungsbubble gefunden hat und dass er sich einfach wieder mehr aufs Elvis-Dasein konzentriert oder generell auf die Musik, weil das muss man ihm wirklich lassen. Der Typ ist nicht unproblematisch, definitiv, aber er ist schon ein begnadeter Entertainer mit einer unglaublichen Stimme und dieser Stimme schenke ich heute quasi zum Schluss das letzte Wort mit einem Ausschnitt aus einem eigenen Song von Kevin Curtis, nämlich Lonely at the Top. Danke, dass ihr zugehört habt. Passt auf euch auf. Und vielleicht ist die Moral von der Geschichte am Ende auch einfach, geht nicht an fremde Kühlschränke, also generell nicht, aber besonders auch, um nicht eines Tages wegen eines Mordanschlags auf den Präsidenten der USA im Gefängnis zu landen. Das war die Geschichte von Elvis, Obama, den Organen und dem Gift.
Well, I just saw the glitter, Lord, the fun and the games. I didn't see the heartache, the tears and the pain. Like a slow dance that's ended when the music just stops. Once you've climbed, it's very lonely at the top. Yes, I've climbed the mountain and found it lonely at the top. Plothouse
ist ein Studio Bummens Original. Skript und Recherche: Lotti. Produktion und Redaktion: Laura Pohl. Executive Producer: Konstantin Seidenstücker. Musik, Ton und Sounddesign: Chris Kahles. Social Media: Jessica Linder. Neue Folgen gibt's jeden zweiten Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt.